Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 27. Januar. Heute mit den folgenden Themen: Klimaneutrales Berner Oberland Ost. Die Universität Bern lanciert ein Energieexperiment, wo das Lokale im Zentrum steht.
Einerseits möchten wir in der Region einen Prozess anstoßen und begleiten und gemeinsam Energietransitionsexperimente planen, die hin in eine klimaneutrale Richtung gehen.
Und möglicherweise startet heute ein Ausschaffungsflug von Genf nach Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Dass die Schweiz in das unsichere ostafrikanische Land ausschafft, stößt jedoch auf heftige Kritik.
Der CETA selbst hat letztes Jahr zum Beispiel auch 2 Millionen an Hilfsgeldern gesprochen für humanitäre Hilfe in dem Gebiet. Und dann eben gleichzeitig Menschen auszuschaffen nach Äthiopien, das passt nicht zusammen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Gestern informierten VertreterInnen der Stadt Bern und der Gemeinden Ittigen und Könitz über ein U-Bahn-Projekt. Die Metro Nord-Süd soll die bereits existierende RBS-Linie nach Ittigen ergänzen mit einem Ast nach Könitz. Noch steckt die Idee in den Kinderschuhen, sowohl Bund als auch Kanton müssen vom Projekt überzeugt werden und Gelder sprechen. Umgesetzt werden könnte das Projekt zwischen 2040 und 2050. Der Chemiekonzern Lonza mit Hauptsitz in Basel steigerte seinen Gewinn im letzten Jahr um fast 1 Milliarde Franken. Das berichtet unter anderem cash.ch. Auf das Jahr 2023 peile das Unternehmen ein 2-stelliges Umsatzwachstum an. Zuletzt war Lonza wegen eines Giftskandals in den Schlagzeilen. In einer Giftmülldeponie in der Nähe von Visp sei eine krebserregende Substanz über 12 Jahre hinweg ausgetreten. Lonza soll davon Kenntnis gehabt, jedoch nicht reagiert haben. Gestern wurde das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump im US-amerikanischen Senat behandelt. In der kleinen Kammer braucht das Impeachment eine 2/3-Mehrheit. Mindestens 17 RepublikanerInnen müssten also gegen ihren ehemaligen Präsidenten stimmen. Fast alle SenatorInnen der Republikanischen Partei stimmten gestern jedoch für einen Antrag, laut welchem das Verfahren verfassungswidrig sei. Ohne eine einzige Stimme der Demokraten kam dieses Anliegen zwar nicht durch, wird aber als erster Gradmesser für das Impeachment selbst interpretiert. BeobachterInnen gehen somit davon aus, dass sich keine 17 republikanischen Senatoren finden werden, die im Impeachment gegen Trump stimmen. Das eigentliche Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten soll in rund 2 Wochen beginnen. Und wir bleiben in den USA. Der neue Präsident Joe Biden wollte Ausschaffungen für 3 Monate aussetzen. Ein Gericht in Texas hat diese Regelung nun jedoch blockiert. Darüber berichtet unter anderem die deutsche Zeitung Die Zeit. Die Bundesregierung habe dem zuständigen Richter zufolge keine konkrete, vernünftige Begründung für den Abschiebestopp angeführt. Texas hingegen habe ein Zitat erhebliches Risiko für nicht wiedergutzumachenden Schaden nachgewiesen, weil die Maßnahme dazu führen könnte, dass Menschen ohne Papiere in die USA kämen. Seit rund 2 Monaten demonstrieren LandwirtInnen in Indien gegen eine geplante Agrarreform. Am gestrigen Nationalfeiertag eskalierten die Proteste. Tausende Bäuerinnen und Bauern, teilweise auf Traktoren, durchbrachen Polizeiketten in der indischen Hauptstadt Delhi. Ein Demonstrant soll ums Leben gekommen sein, mehrere Polizeikräfte wurden laut der deutschen Tageszeitung Taz verletzt. Um weitere Gewalt zu verhindern, sei das Internet in der Stadt zwischenzeitlich unterbrochen worden, schreibt die österreichische Zeitung Der Standard. Zahlreiche Gespräche zwischen Bauern und Regierung sind in den letzten Wochen bereits gescheitert. Zwar stoppte das oberste Gericht die Deregulierungen der Landwirtschaft und rief eine Kommission ein, um den Konflikt zu klären. Diese Kommission genießt bei den Landwirtinnen jedoch kaum Vertrauen, da sie mit Lobbyisten und Regierungsanhängerinnen bestückt sei. Und noch zum Wetter. Der morgige Donnerstag wird regnerisch bei Tageshöchstwerten von bis zu 9 Grad. Und auch Freitag und Samstag gibt es viel Niederschläge bei ebenfalls rund 9 Grad. Am Sonntag kühlt es dann merklich ab auf ca. 0 Grad. Dazu gibt es Nebel und ab und zu Schnee.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Den Klimawandel nicht als Gefahr sehen, sondern als Chance nutzen. Das will die Universität Bern mit ihrem eben lancierten Energieexperiment im Berner Oberland Ost. Auf lokaler Ebene sollen alle wichtigen Akteurinnen und Akteure gemeinsam Projekte entwickeln, um die Region in eine klimaneutrale Gesellschaft zu führen. Über das lokale Verhandlungsexperiment sprach Wilma Rall mit Stefanie Moser, Leiterin des Bereichs Sozioökonomische Transitionen beim Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung der Universität Bern.
Das Schweizerische Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung hat ein neues Forschungsprojekt lanciert mit dem vielversprechenden Titel «Lokale Energietransitionsexperimente für eine klimaneutrale Gesellschaft». Lokal heisst in diesem Fall, die Pilotregion ist das Berner Oberland Ost. Stefanie Moser, was ist das grosse Hauptziel des Projektes?
Ja, das verfolgt eigentlich zwei Ziele im Konkreten. Einerseits möchten wir in der Region einen Prozess anstoßen und begleiten, bei welchem wir alle relevanten Akteure zusammenbringen und gemeinsam Energietransitionsexperimente planen, starten mit der Umsetzung, die hin in eine klimaneutrale Richtung gehen. Und ein zweites, eigentlich genauso wichtiges Ziel ist für uns, diesen Prozess zu dokumentieren und zu begleiten und daraus zu lernen, so dass dann idealerweise ein ähnlicher Prozess auch in anderen Regionen gestartet werden und die Region somit als Vorreiterin für weitere Entwicklungen gelten kann.
Noch kurz zu den Begrifflichkeiten. Was heißt in diesem Kontext genau klimaneutral?
Also wir orientieren uns eigentlich hier am von der Schweiz ratifizierten Klimaabkommen, das ja ein Netto-Null-Ziel von Treibhausgasemissionen vorsieht. Netto-Null im Sinn, dass nicht mehr Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden, wie nicht auch wieder rückgewonnen werden können.
Nun, lokal, wir haben es angesprochen, heißt eben Berner Oberland Ost. Das sind 28 Gemeinden, grob flächig rund um den Brienzersee. Warum lancieren Sie jetzt dieses Klimaexperiment gerade dort?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Einer ist ganz sicher, dass jetzt eben dieses abstrakte Netto-Null-Ziel, das bedeutet, dass wir auf lokaler und regionaler Ebene ganz konkret angepasste Wege und Aktionen finden müssen. Das heißt, jede Region muss ihren eigenen Weg finden. Und eine Tourismus- und Bergregion, die steht hier halt vor besonders großen Herausforderungen. Sie hat beispielsweise nicht die gleiche praktische Ausgangslage, wie sie eine Stadt in puncto Mobilität zum Beispiel hat. Und gleichzeitig ist eine Bergregion ja auch sehr stark und unmittelbar vom Klimawandel betroffen und die Dringlichkeit ist sehr hoch. Und warum konkret die Region Oberland Ost? Die hat die Herausforderungen und Chancen erkannt und hat ja auch bereits in ihrer Entwicklungsstrategie 2019 sich hin zu einer Entwicklung Richtung CO2-neutrale Tourismusregion bekannt. Also sie haben dieses strategische Ziel bereits gefasst.
Es geht ja darum, sogenannte Energieinnovationen zu erarbeiten. Können Sie hier ein, zwei konkretere Beispiele geben, damit man sich das etwas genauer vorstellen kann?
Nein, ich möchte nämlich hier dem Prozess eigentlich nicht vorgreifen, weil das ist eben genau die Idee dieses Prozesses, dass er ergebnisoffen sein soll und dass nicht die Wissenschaft kommt und sagt, das wäre gut, sondern dass eben die Betroffenen gemeinsam diese Energieinnovationen entwickeln. Was ich aber wichtig finde, ist, dass man sicher nicht immer nur an technische Innovationen denkt, sondern neue Dinge, die vielversprechend sind, die können beispielsweise auch in neuen Verkehrskonzepten liegen. Sie können auf Gemeindeebene implementierten Förderinstrumenten liegen, in neuen Kampagnen, aber auch beispielsweise in neuer Infrastruktur liegen. Und nicht zuletzt können es neue Geschäftsmodelle für den Tourismus und das Gewerbe sein.
Nun noch eine Frage zum Vorgehen. Warum haben Sie sich jetzt für dieses Vorgehen entschieden, in einer konkreten Region Strategien zu erarbeiten und nicht zum Beispiel, ich weiß nicht, in der ganzen Schweizer Alpenregion zu schauen, ja, wo gibt es klimainnovative Projekte und diese dann zusammenzutragen und als Best Practices herauszugeben, so etwas? Warum haben Sie die andere Strategie gewählt?
Die zweite Strategie, die Sie schildern, ist nicht ganz unabhängig. Das ist eine Art Teil davon. Also das ist vielleicht auch eine Aufgabe der Wissenschaft, im ganzen Prozess eben möglichst gute Beispiele zusammenzutragen und in den Prozess einzuspeisen. Und gleichzeitig ist unser Verständnis von, wie jetzt beispielsweise eine Transformation der Gesellschaft hin zu Klimaneutralität entsteht, eben, dass es ganz stark lokale Lösungen braucht, die nur entstehen können mit und unter starkem Einbezug der lokalen Akteure. Also es gibt keine Blaupause, die man auf die ganze Schweiz übertragen könnte, sondern eben es muss auf der lokalen, regionalen Ebene entstehen. Und idealerweise gekoppelt werden mit einem Prozess, der es erlaubt, das gewonnene Wissen und die gewonnenen Erfahrungen zu vergleichen und daraus zu lernen, sodass man gemeinsam weiterkommt. Es ist ein bisschen ein Versuchsprozess letztendlich.
Das Projekt wurde ja eben gestartet. Es läuft bis 2023. Was passiert nun? Was sind nun die nächsten Schritte?
Jetzt aktuell sind wir im Gespräch mit diversen Gemeinden, die mitmachen möchten. Und in einem nächsten Schritt werden wir auf die Akteure der lokalen Wirtschaft, des Gewerbes und dem Tourismus und nicht zuletzt der Zivilgesellschaft zugehen. Und so quasi von Wissenschaftsseite her die Grundlagen über die Situation in der Region zusammentragen und im Sommer dann in eine Workshop-Serie starten, wo wir gemeinsam eben einerseits eine Problemanalyse vornehmen möchten, aber auch gemeinsam Visionen und konkrete Transitionspfade entwickeln wollen. Das Projekt ist eigentlich ein erster Teil und Schritt in einem größeren Programm, das von der Swiss Academy for Nature gemeinsam mit dem Kanton Bern zusammengeführt wird. Also die Idee ist, dass dieser Prozess hin zu einer klimaneutralen Region dann auch über dieses Projekt hinweg weitergeführt wird. Also dass das wirklich so der Anstoß ist für diesen Prozess, der aber eine mittel- bis langfristige Perspektive hat.
Stefanie Moser ist Leiterin des Bereichs Sozioökonomische Transitionen beim Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung der Universität Bern.
Rabe Info.
Nicht nur an der Universität beschäftigen sich Menschen mit den Folgen des Klimawandels, sondern auch in der Musik. So etwa die US-amerikanische Band Breaking Laces in ihrem Song Global Warming Day.
Down this endless story. So blow me away on this porch on a day, and don't let the world ignore me. It's global warming day, yeah. You're gonna wanna change, yeah. When everyone is baked, yeah. We're gonna wanna change. God makes, man takes. It's all the same, just don't stand there. In my space, in my place, in my bidet.
They threw us away. They
Rabe Info.
Genf, Addis Abeba. Laut Informationen von verschiedenen migrantischen Organisationen will die Schweiz heute einen Ausschaffungsflug nach Äthiopien durchführen. Trotz Pandemie und schlechter Sicherheitslage im ostafrikanischen Land. Im vergangenen November eskalierte der Konflikt in der Tigray-Region. Das UNHCR berichtete, dass mehrere hunderttausend Menschen vertrieben wurden. Die Schweiz schloss vor gut zwei Jahren ein Rückübernahmeabkommen mit Äthiopien ab. Seither sind Abschiebungen wieder möglich. Doch was passiert eigentlich mit den Personen, die von der Schweiz nach Äthiopien ausgeschafft werden? Kathrin Hiss hat nachgefragt bei Beat Gerber, Pressesprecher von Amnesty International Schweiz.
Also wir wissen nicht genau, was mit diesen Menschen passiert. Wir haben Kenntnis, dass in den letzten zwei Jahren 7 Ausschaffungen zwangsweise durchgeführt wurden, seit dieses Abkommen besteht mit der neuen Regierung. Und jetzt, vor wenigen Tagen, haben uns eben Informationen erreicht, dass mehrere Personen in Ausschaffungshaft genommen wurden und dass heute bereits ein neuer Ausschaffungsflug geplant sein könnte, und zwar von Genf Richtung Addis Abeba.
Sie haben gesagt, Informationen hätten Sie erreicht. Das Staatssekretariat für Migration SEM hat zu diesen Berichten aber noch keine Stellung genommen. Von offizieller Seite ist dieser Rückschaffungsflug also nicht bestätigt. Welche konkreten Informationen haben denn Sie von Amnesty International dazu?
Also wir haben Kenntnis von mehreren Personen, die sich in Ausschaffungshaft befinden. Die Hinweise auf einen Ausschaffungsflug, die haben uns jetzt aus unterschiedlichen Quellen erreicht, aber es ist nichts davon bestätigt. Was wir aber wissen, ist, dass die derzeitige Praxis des SEM weiterhin darin besteht, eben, dass Menschen auch zwangsweise nach Äthiopien zurückgeschafft werden können. Und das ist angesichts der extrem besorgniserregenden Situation vor Ort eigentlich unverständlich. Also wir haben mehrere Berichte publiziert zu der Eskalation der Gewalt in der Region Tigray und auch in den letzten Jahren zu verstärkten ethnischen Spannungen in verschiedenen Regionen Äthiopiens. Und angesichts dieser angespannten Lage kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass hier eine Ausschaffung durchgeführt werden kann und denen wirklich garantiert werden kann, dass diesen Leuten nichts passiert, dann wenn sie zurückgeführt werden.
Ich möchte dann gleich noch auf die Situation im Land zu sprechen kommen, doch könnten wir vielleicht als erstes noch klären, so ganz allgemein, unter welchen Umständen kann die Schweiz Menschen gegen ihren Willen ausschaffen?
Ja, dafür braucht es eben solche Rückübernahmeabkommen, wie sie jetzt im Fall Äthiopien auch gemacht wurden. Zuvor war es schwierig mit Äthiopien, ein sehr repressives Regime, wo eben Rückführungen schwer möglich waren. Und jetzt mit dem Machtwechsel in Äthiopien, der Regierung von Abiy Ahmed, gelang es der Schweiz im Nachgang auch zur EU eben so ein Rückübernahmeabkommen abzuschließen. Das ermöglicht es eben auch, Menschen zurückzuweisen, die keinen Aufenthaltsstatus mehr haben in der Schweiz, deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Aber eben, es braucht die Garantie, dass die Sicherheitslage ausreichend stabil ist, dass man solche Menschen wirklich zurückführen kann. Und das sind sehr, sehr heikle Vorgehen. Und hier braucht es eben Garantien zum Schutz dieser Menschen.
Sie haben vorhin die Konflikte erwähnt, die im Verlaufe des letzten Jahres innerhalb des Landes aufgeflammt sind. Wissen Sie etwas darüber, wie es ganz allgemein um die Menschenrechtssituation in Äthiopien steht?
Also es gab einen Demokratisierungsprozess und große Hoffnungen auf eine Verbesserung der Menschenrechtslage in Äthiopien, die über Jahre angespannt war. Das Problem ist jetzt, dass sich die ethnischen Spannungen gleichzeitig verstärkt haben, also in verschiedenen Gebieten Äthiopiens. Und zuletzt kam es eben zu dieser schweren Eskalation der Gewalt in der Region Tigray. Dort ist eine Volksbefreiungsfront aktiv, die sich gegen die Zentralregierung stellt. Und es kam zu massiven Angriffen dann, Luftangriffen auf verschiedene Städte vor Ort, zu einem Internet-Shutdown. Also es ist auch extrem schwierig, an Informationen heranzukommen, was klar ist, offensichtlich ist, dass es zu einer Fluchtbewegung geführt haben, hat, die riesige Ausmaße erreicht hat. Das sind etwa, das sind hunderttausende Menschen jetzt auf der Flucht. Und sogar das ETA selbst sagt ja, dass die Situation extrem angespannt sei, wahnsinnig unsicher, und dass das ETA selbst hat letztes Jahr zum Beispiel auch 2 Millionen an Hilfsgeldern gesprochen für humanitäre Hilfe in dem Gebiet. Und dann eben gleichzeitig Menschen auszuschaffen nach Äthiopien, das passt nicht zusammen.
Früher war Äthiopien vor allem auch bekannt wegen Hungersnöten und wegen Mangelernährung. Wie steht es denn heute um die Nahrungsmittelsicherheit und die Gesundheitsversorgung im Land?
Ja, auch die ist extrem schwierig. Also es haben verschiedene Organisationen vor einer drohenden Hungersnot jetzt gewarnt. Es müssen große Mittel bereitgestellt werden, um die Geflüchteten zu versorgen. In dieser Region Tigray leben ja auch ganz viele Geflüchtete aus Eritrea, die dort in Notlagern Unterschlupf gefunden haben. Viele haben auch Angehörige in der Schweiz. Und ja, es ist schon extrem besorgniserregend, was uns an Informationen erreicht über dieses sehr abgeschlossene Gebiet, muss man sagen.
Das sagt Beat Gerber von Amnesty International Schweiz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Mittwoch, dem 27. Januar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über die Benachteiligung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen seit dem zweiten Shutdown. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Kathrin Hiss und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Hier geht es jetzt gerade weiter mit unserer Kultursendung Subkutan. Und was euch dort erwartet, das erzählt euch jetzt fangt Lea.
Genau, wir werfen heute einen kritischen Blick auf Karten. Die Vielfalt von Karten ist ja riesig. Es gibt zum Beispiel auch gelismete Karten. Mehr dazu jetzt gerade auf Subkutan.
Ja, Karten, also das Thema bei Subkutan. Wir vom Rabe Info freuen uns, wenn ihr den morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.